Betrachtet man die Welt der Götter, zum Beispiel der Antike, dann merkt man sehr bald, dass der Mensch von sich aus nicht wissen kann, wie Gott ist. Da gibt es Götter, die Festgelage feiern, sich betrinken, eifersüchtig aufeinander sind, sich gegenseitig bekämpfen, den Menschen erschaffen, damit er ihnen die Arbeit abnimmt und so fort. Kurz, die Welt der Menschen wird eins zu eins in den Himmel hinein projiziert und gleichsam das Blaue vom Himmel herab fantasiert. Kurz, wenn der Mensch wissen soll, wie Gott ist, dann muss sich Gott ihm offenbaren. Gott muss ihm sagen, wie er ist, wie er die Schöpfung gedacht hat und was die Vollendung der Schöpfung sein wird. Von sich aus kann es der Mensch nicht wissen. Und so sind wir gerade in jenen Dingen, die unser Letztes und Tiefstes betreffen, auf die Offenbarung angewiesen. Lässt man sich auf diese Offenbarung ein, dann entdeckt man im Nachhinein, dass sie auch durch und durch vernünftig ist. Aber es ist nicht so, dass die Offenbarung etwas ist, auf das die Vernunft mit der Zeit auch von selbst gekommen wäre. Für jene, denen die Vernunft das Höchste ist, das sich denken lässt, kann das eine Kränkung bedeuten. Vor allem Philosophen und Intellektuelle können hier Schwierigkeiten haben, denn es fällt ihnen anscheinend zu schwer, etwas zu glauben, das ihnen gegen ihre Vernunftgedanken steht. Sie unterwerfen sogar Gott, den Schöpfer, ihrer Vernunft. Es ist dann im geistlichen Leben ein großer Schritt vorwärts, zur Bescheidenheit zurückzufinden und wiederum kindlich zu glauben. Von Nietzsche stammt das Wort, es ist kaum zu glauben, dass man so etwas noch glaubt. Damit spricht er allerdings etwas aus, das heute schon das Grundgefühl vieler Mitchristen zu sein scheint. Das glaubt man heute doch nicht mehr und so fort. Wie immer, will man den Sinn seines Lebens entdecken und realisieren, kommt man um den Sprung des Glaubens nicht herum. Dieser Sprung des Glaubens ist unser Ausgangspunkt. Wir gehen von der einfachen Aussage im 4. Kapitel des 1. Johannesbriefes aus, Gott ist die Liebe. Johannes sagt nicht, es gibt Gott und er liebt uns, sondern er ist durch und durch Liebe. Er hat nicht einfach Liebe, so wie die Menschen Liebe haben, sondern er ist die Liebe. Und jede Liebe, das, was den Menschen im Innersten ergreift, ihn aufstellt und glücklich macht, ist ein Strahl dieser unendlichen Liebe. Hat man das einmal angenommen, dann erkennt man auch, dass diese Liebe das Aufbauprinzip von überhaupt allem ist. Vom kleinsten Geschöpfchen bis hin zur höchsten Geistigkeit ist es immer die Hinwendung, die Anerkennung, die Sympathie, welche das Leben trägt und aufstellt. Überall gilt das Geistesgesetz, Liebe baut auf, Hass zerstört. Diese Erfahrung macht man schon als Kleinstkind. Wenn die Eltern nicht lieb sind, ist es nicht mehr schön. Wenn man sich aber in der Liebe der Eltern erfährt, dann mag geschehen, was will, man fühlt sich in der Liebe geborgen. Gott ist Liebe. Das bedeutet nun aber, dass er nicht ein einsamer Gott ist, der sich selber zur Unterhaltung einer Menschheit erschaffen müsste. Er ist nicht der einsame, launische Gott, der den Menschen einmal Gutes, dann wieder Schlimmes antut, oder ein Gott, der im Menschen einen Konkurrenten sieht, den man möglichst klein halten muss. Er ist kein Tyrann, keiner, der seine Macht dadurch sichern muss, dass er andere umbringt. Er versklavt nicht, sondern macht im Gegenteil frei. Aber mehr noch, da er die Liebe ist, muss es in ihm Beziehungen zwischen Personen geben, muss er so sein, dass er in sich unendliche Liebe ist, und das geht nun einmal nur zwischen freien und selbstbewussten Personen. So ist uns denn auch offenbart, was die Kirche so formuliert, durch die Offenbarung aber ist den Gläubigen eine gewisse Kenntnis auch des innersten Lebens Gottes geschenkt worden, in welchem der zeugende Vater, der Sohn, der geboren wird, und der ausgehende Heilige Geist von gleichem Wesen und gleichem Rang sind, von gleicher Allmacht und gleicher Ewigkeit. So die Erklärung zum Schutz des Glaubens der Heiligen Kongregation für die Glaubenslehre vom 21. Februar 1972. Man sieht auf den ersten Blick, dass dieses im Unterschied zum einen und einsamen Gott des Judentums und des Islams das mit Abstand reifste Gottesbild ist. Darum kommt das Christentum gar nicht darum herum, sich als die eigentliche und wahre Religion zu erklären. Um den Absolutheitsanspruch kommt das Christentum bei aller Toleranz und Bescheidenheit nicht herum. Wenn Gott die Liebe ist, dann folgt daraus ein nächstes, dass nämlich die Schöpfung aus reiner Liebe geschaffen wurde. Der Grund, dass es die Schöpfung überhaupt gibt, dass etwas ist und nicht vielmehr nichts, ist im tiefsten die unendliche Liebe Gottes. Nun soll allerdings der Mensch nicht so tun, als wisse er haargenau, was Liebe ist, und dann dem lieben Gott vorrechnen, was er zu tun hätte, wenn er wirklich die Liebe ist. Vielmehr soll der Mensch auch seine eigene Liebe nach der Liebe Gottes ausrichten und sich prüfen, ob alles, was er als Liebe bezeichnet, auch wirklich Liebe ist. Doch wir können noch weiter fragen. Wenn Gott die Schöpfung aus Liebe schafft, dann ergibt sich die Frage, aus Liebe zu wem? Es gibt ja noch keine Geschöpfe, die er lieben könnte. Der Grund muss also in der innertrinitarischen Liebe sein. Die Schöpfung ist gleichsam das Weiterschwingen der innertrinitarischen Liebe in eben diese Schöpfung hinein. Die Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist schwingt unendlich und ewig weiter, und aus diesem Weiterschwingen entsteht die Schöpfung. Damit ist die Schöpfung auch die für uns sichtbare innertrinitarische Liebe. Freilich entsteht die Schöpfung nicht als eine Art Ausschluss aus Gott, wie zum Beispiel der Philosoph Plotin im 3. Jahrhundert angenommen hatte. Er nannte das die Emanation, also der gleichsam unwillkürliche Ausfluss Gottes, so als hätte die dreifaltige Liebe ein Leck, und aus diesem Leck flösse nun die ganze Schöpfung heraus. Das wäre dann keine Liebe mehr, denn zu Liebe gehört wesentlich die Freiheit. Gott schafft aus unendlicher Freiheit und ohne jegliche Notwendigkeit das Universum mit dem Leben darin. Aber noch einmal, aus Liebe zu wem?
Im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 15, Vers 22, sagt der Apostel Paulus es so: Es gibt aber eine bestimmte Reihenfolge, erster ist Christus, dann folgen, wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehören. Und im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15, unterstreicht er das noch einmal. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Es ist eine interessante und wichtige Aussage, Christus ist der Erstgeborene. Jesus selber bestätigt das in der Tat. Noch ehe Abraham war, bin ich, sagt er im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 58. Wir können daraus folgern, die Schöpfung ist, weil Jesus Christus ist, weil es die Liebe Gottes, des Vaters und des Heiligen Geistes zu Gott, dem Sohn, gibt. Die ganze Schöpfung ist das Geschenk Gottes, des Vaters, an den Sohn. Im Johannesevangelium Kapitel 17, Vers 6 betet Jesus: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehören dir und du hast sie mir gegeben und sie haben an deinem Wort festgehalten. Auch der Apostel Paulus wiederholt diese Wahrheit, wenn er im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 3, Vers 22 und folgenden schreibt: Alles gehört euch, ihr aber gehört Christus und Christus gehört Gott.
Eine Spur tiefer geht der Johannesprolog im Johannesevangelium Kapitel 1, 1-3. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist.
Wir wissen, dass bei Johannes das Wort Gottes Christus ist. Das heißt dann also, alles ist durch Christus und um Christi willen geschaffen. Ihm gehört alles, was ist. Er ist, wie man das auch sagen kann, der Logos, die Weisheit Gottes. Dass die Welt aus Weisheit geschaffen wurde, das wusste auch das Alte Testament zu berichten. Als die Urmeere noch nicht waren, wurde ich geboren, als es die Quellen noch nicht gab, die Wasser reichen. Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ich geboren. Noch hatte er die Erde nicht gemacht und die Fluren und alle Schollen des Festlands. Als er den Himmel baute, war ich dabei. Als er den Erdkreis abmaß über den Wassern, als er droben die Wolken befestigte und Quellen strömen ließ aus dem Urmeer, als er dem Meer seine Satzung gab und die Wasser nicht seinen Befehl übertreten durften, als er die Fundamente der Erde abmaß, da war ich als geliebtes Kind bei ihm. Ich war seine Freude Tag für Tag und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdenrund und meine Freude war es, bei den Menschen zu sein. So sagt es das Buch der Sprüche im Kapitel 8, Verse 24 bis 31. Nun können wir zumindest ein Zweifaches sagen. Gott hat die Welt in Weisheit geschaffen und Jesus Christus ist diese Weisheit, ist Gott und daher präexistent, das heißt ewig. Und nun ist es zumindest denkbar, dass das Ziel der ganzen Schöpfung der Sohn Gottes, Jesus Christus, ist. Ist er aber das Ziel, dann ist er vor aller Zeit immer schon im Plan Gottes. Der Kolosserhymnus, Kapitel 1, Verse 12 bis 20, bringt es in aller wünschenswerten Deutlichkeit so zum Ausdruck: Dank dem Vater mit Freude, er hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben am Los der Heiligen, die im Licht sind. Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung, in ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt des Leibes, der Leib aber ist die Kirche. Er ist der Ursprung der Erstgeborene der Toten, so hat er in allen den Vorrang. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Friede gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Gott will also aus freier, unendlicher Liebe heraus ein Universum erschaffen, und in ihm Geschöpfe, die ihn lieben und sich mit ihm an allem, was ist, ewig erfreuen können. Das ist so, weil Liebe und Güte sich aus ihrem Wesen heraus verströmen wollen. Die Liebe hat in sich eine Dynamik, die alles lieben will. Die Liebe ist auch in diesem Sinne unersättlich. Nicht, dass die Liebe lieben muss. Liebe kann man nur in Freiheit. Nur liegt in diesem Verströmen der Liebe die Seligkeit überhaupt. Jeder, der liebt, weiß, wie erfüllend die tiefe und echte Liebe ist. Nun will also Gott in Jesus Christus als Gott Mensch werden. Er bleibt ganz Gott und wird ganz Mensch. Dazu muss er sich nun aber zunächst ein Gefäß schaffen, in das hinein er sich hinein ergießen kann. Er erschafft zunächst ein ganzes Weltall, das dann als Universum gleichsam die Krippe Jesu Christi sein wird. Und er muss sich einen menschlichen Körper erschaffen, aus dem heraus er menschlich geboren werden kann. Er schafft sich also einen Mutterschoß auf der Erde. Er erschafft im Hinblick auf die Geburt Jesu Christi hin den Menschen. Der eine Mensch, auf den hin die Erschaffung des Menschen angelegt ist, ist die Gottesmutter Maria. Ist Christus, wie der heilige Paulus schreibt, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung, dann muss die Gottesmutter Maria folgerichtig die Erstgebärende der Menschen sein. Dann lässt sich, meine ich, auch sagen, dass die Zeugung des Gottessohnes durch Gott, den Heiligen Geist,
die Empfängnis durch die jungfräuliche Gottesmutter Maria und der Geburt Jesu Christi der eine große Geburtsvorgang überhaupt ist und alle anderen Zeugungen, Empfängnisse und Geburten von Menschen, die eben nicht Gott sind, sind ein schwacher Abglanz dieser einen großen Geburt.
Sicher, es gibt in den religiösen Vorstellungen die Vorstellung, dass Götter mit Menschentöchtern Umgang haben und es so zu Geburten von Halbgöttern kommt. Darin spiegelt sich die Ahnung des Menschen, dass es zwischen den Göttern und den Menschen irgendeine Brücke geben muss. Die eine große Verbundenheit Gottes mit den Menschen wird dabei geahnt, gewünscht, gefürchtet. Was das Lukas-Evangelium mit den kurzen Worten des Engels beschreibt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, Lukas-Evangelium Kapitel 1, Vers 35.
Das schildert die geheime Offenbarung des Johannes dramatisch so. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel, ein Drache, groß und feuerrot, mit 7 Köpfen und 10 Hörnern und mit 7 Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte. Er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war.
Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der über alle Völker mit eisernem Zepter herrschen wird. Offenbarung Kapitel 12, 1-5. Diese Geburt, dieses Kind ist das Ziel der Schöpfung.
Die Liebe des dreifaltigen Gottes verströmt sich aus freiem Willen Gottes und ohne alle Notwendigkeit, rein aus eigenem Willen und Antrieb, vom rein Geistigen ausgehend bis in die kleinsten Verästelungen der Materie. Von daher kommt die Dynamik der Evolution auf Vergeistigung hin. Geht nun aber alles von Gott aus, ohne freilich ein Teil oder eine Eigenschaft Gottes zu sein, dann ist auch einsichtig, dass aus diesem Ausgang zunächst die rein geistigen Geschöpfe geschaffen werden, also die Welt der Engel. Ein ebenfalls alter Gedanke sagt, die Engel sollten den Gott und Menschen Jesus Christus ehren und anbeten. Einige Engel waren dazu zu stolz und fielen von Gott ab. So wurden sie zu Teufeln, welche ihre ganze Existenz dafür einsetzen, die Schöpfung Gottes zu vernichten. In die Schöpfung Gottes kommt nun erschwerend die unheilvolle Macht der gefallenen Engel, allen voran dem gefallenen Lichtengel Luzifer,
der zum eigentlichen Teufel wird.
Damit wird die Schöpfung von einer tiefen Tragik überschattet. Jesus wird in seiner ganzen Botschaft immer wieder vor ihm warnen. Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen, sagt Jesus im Lukas-Evangelium Kapitel 10, Vers 18. Und im Matthäus-Evangelium Kapitel 10, Vers 28 sagt er, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Das lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Der Philipperhymnus gibt die Dynamik des Lebens des Gottessohnes eindringlich so zum Ausdruck, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Soweit
Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse
8 bis 11.
Wo ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der bis in das Materielle hinabsteigt, um dann, zu Gott zurückkehrend, die anderen Geschöpfe mitzureißen, in diese Dynamik hinein, zu Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist hin, vorausgesetzt, diese willigen in die Nachfolge Christi ein. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. Bittet Jesus zu Gott, seinem Vater, in seinem hohepriesterlichen Gebet. Das Leben Jesu ist also die Einladung auf den Weg zu Gott, der Sein des Menschen Himmel ist. Doch der Mensch hat die Tendenz, dieser Einladung nur halbherzig zu folgen. Schuld daran ist neben dem Einfluss des Teufels auch die Erbsünde. Was aber heißt Erbsünde? Das Wort Erbsünde legt die Deutung nahe, dass das Kind, jedes Kind, bereits als kleiner, unschuldiger Säugling, der ja nichts weiter will als ernährt werden und leben, dass also schon dieser Säugling eine schwere Sünde hat, die er zwar nicht selber begangen hat, aber die er eben geerbt hat. Wie ist das möglich? Kann man eine Sünde, die ja eine freie Tat des Bösen ist, einfach so erben? Nun, wir müssen wohl dieses Erben etwas genauer betrachten. Erben hat etwas zu tun mit der Generationenfolge, das heißt, die Elterngeneration gibt etwas an die Kindergeneration weiter, das sie aber ihrerseits auch bereits schon geerbt hat. Was nun aber von der jüngsten Generation empfangen wird, das Erbe also, das sie sozusagen beim Eintritt in diese Welt empfängt, ist der Zustand dieser Welt, wie er nun einmal ist. Und da sagt uns nur schon ein kurzer Blick in die Schlagzeilen der Zeitungen, dass dieser Zustand nicht heil ist, dass dieses Erbe von der Sünde verletzt, dass ein Zustand von Ungerechtigkeit und Schuld und Sünde herrscht. In diesem Sinne könnte man dann sagen, dass ein Kind nicht die Erbsünde empfängt, sondern ein sündiges Erbe. Dass es in eine Welt kommt, in dem ein normal veranlagter Mensch gleichsam zwangsläufig mit Sünde reagiert, sobald er zu einer solchen fähig ist. Das geht nach dem einsichtigen Prinzip, dass jemand, der verletzt und geschlagen wird, irgendwann einmal seinerseits zurückschlägt und sich selbst und andere verletzt. Das zeigt uns, dass der Mensch nicht nur Täter der Sünde ist, sondern in der Regel zuerst einmal Opfer der Sünde, bevor er selber zum Täter wird. Freilich muss man nun, um die Erbsünde zu verstehen, soweit man sie eben verstehen kann, noch etwas tiefer schauen, nämlich auf den Schöpfungsplan Gottes überhaupt. Nach dem Schöpfungsplan Gottes ist der Mensch bestimmt, das Übermaß an Liebe und Gnade, das er von Gott empfängt, den Mitmenschen mit der gleichen Maßlosigkeit an Liebe weiterzuschenken. Daraus entstünde ein Kreislauf von Liebe und Gnade von Gott zum Menschen, vom Menschen zum Mitmenschen und vom Mitmenschen wieder zu Gott. Zum Beispiel, ein Vater weiß sich ganz von Gott geliebt, er schenkt diese Liebe voll und ganz den Kindern weiter, und zwar bewusst als diese Liebe, die von Gott kommt, so dass nun die Kinder ihrerseits zur vorbehaltlosen Liebe und zum vorbehaltlosen Vertrauen zu Gott fähig sind. Das wäre dieser Kreislauf der Liebe. Der Theologe Nikolaus Wandinger schreibt dazu, es müsste sowohl einen Unterschied darin bedeuten, wie wir andere Menschen erfahren, wenn sie uns deutlich als Symbole Gottes entgegentreten, als auch wie wir Gott erfahren, wenn die gesamte Menschheit seine Zuwendung und Liebe ungebrochen vermitteln würde. Erbsünde bedeutet nun, dass dieser Kreislauf der Liebe ein Leck hat und dass dieses schon am Anfang der Menschheit geschlagen wurde. Daraus erfolgt ein Mangel an Liebe und entsprechend ein Mangel an lieben können. Und eben das bezeichnet die Kirche als sündigen Zustand. Hier wird also nicht etwas Zusätzliches geerbt, sondern ein Mangel. Die Liebe und Gnade, die mir von Gott her durch den Mitmenschen hätte zukommen sollen, habe ich nicht oder nur mangelhaft empfangen, und eben das ist Erbsünde. Es ist wie bei einer Krankheit, die man erbt. Auch sie bedeutet ja nicht etwas Zusätzliches, sondern ein Mangel am Funktionieren irgendeines Organs. Freilich haben wir keine Erfahrung, wie das wäre, ohne diesen sündigen Zustand in der Welt zu leben. Darum scheint uns der sündige Zustand so ziemlich menschlich und normal. Dazu ein Beispiel. Wenn wir alle schwer sehbehindert auf die Welt kämen, sehen wir alles nur schattenhaft und hätten keine Ahnung, dass es auch anders sein kann. Dass die Welt in einer hellen Farbenpracht herrlich strahlend leuchten kann, das bliebe uns verborgen. Ja, wir würden es vermutlich nicht einmal glauben, wenn uns ein Sehender davon erzählen würde. Wir würden finden, der sei nicht normal, weil er das Normale, das schattenhafte Spiel zwischen Hellgrau und Schwarz sei. So ähnlich wäre das mit der Welt ohne Erbsünde. Sie wäre leuchtend hell und wunderbar. Aber wir sind diesbezüglich schwer sehbehindert. Darum sagt Jesus im Zusammenhang mit der Sünde, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und Jesus ist nun eben dieser Arzt, der den Überschwang der Liebe und Gnade Gottes neu zugänglich macht, jenen, die ihm glauben. Nun gilt für den Menschen auf dem Weg zu Gott ein Dreifaches. Er ist erstens ein Behinderter, zweitens ein Versuchter und drittens ein freier Mensch. Der Mensch ist ein Behinderter, das heißt, auf dem Weg zurück zu Gott, seinem Schöpfer, trifft der Mensch auf Hindernisse. Hindernisse sind das, was ihn vom Kurs der Liebe ablenkt, das, was seine Seele befleckt, das, von dem der Mensch gereinigt werden muss, bevor er wirklich im Himmel ist. Es ist das, was wir mit Sünde bezeichnen. Die Sünde als Egoismus, als Absonderung, als Haltung von Neid, Missgunst, Habsucht, Begierde, Hochmut behindert die Liebe. Dadurch ist der Mensch ein von der Sünde Behinderter. Es ist sicher die Schwerkraft des Körperlichen, die zu dieser Behinderung beiträgt, doch ist das Körperliche auch ein Ausdruck des Seelischen, freilich so, dass es für dieses Seelische wenig biegsam und geschmeidig ist. Das Körperliche bildet dem Geistigen einen gewissen Widerstand. Das Körperliche zu durchgeistigen kann oftmals sehr mühsam sein. Der Mensch ist seit seines Lebens ein Versuchter. Die Grundversuchung liegt darin, dass ihm der Böse einflüstert, es gibt weder Gott noch Jenseits. Also musst du aus diesem jetzigen Leben, das dein einziges ist, alles dir nur Mögliche herausholen, egal wie, sei es durch knallharte Berechnung, Habgier bis zum Verbrechen. Wenn gilt, was Benedikt sagt, ich zitiere, in der verwandelnden Annahme des Sterbens, das im ganzen Leben immer wieder präsent wird, reift der Mensch zum wirklichen, zum ewigen Leben, Zitat Ende, dann sagt der Versucher das genaue Gegenteil. Du musst dich selbst behaupten, wenn möglich die Unsterblichkeit auf dieser Welt herunterholen. Der Antichrist ist von daher die unbedingte Schließung der Geschichte in ihrer eigenen Logik, schreibt Papst Benedikt.
Du darfst nicht glauben, was man dir von Gott und dem Jenseits erzählt.
Die Kirche ist weiter nichts als eine riesige Betrugsmaschine, die dir Sand in die Augen streuen will, die dir Fesseln anlegt und Scheuklappen anzieht. Kurz, die eigentliche Versuchung liegt in der Versuchung zum Unglauben. Papst Benedikt schrieb: Die grundlegende Form der Nachfolge Christi besteht in der alltäglichen Bereitschaft der Überordnung des Glaubens. Rechtfertigung vollzieht sich durch die Beteiligung am Tode Christi, das heißt durch die Beteiligung am Weg des Martyriums. Rechtfertigung durch das Werk bedeutet, dass der Mensch selbst seine eigene kleine Unsterblichkeit bauen möchte. Zitat Ende. Wollte der Teufel in der Wüste Jesus selber vom Kurs der Hingabe und Liebe abbringen,
so wird er, da ihm das nicht gelungen ist, möglichst viele Glaubende von ihrem Kurs des Glaubens abbringen wollen.
Dazu hat er ein ganzes Arsenal von Tricks. Dennoch gerät niemand in seine Fänge, der es nicht selber will. Der Mensch lebt als freier Mensch. Kraft seiner Freiheit kann er sich in den Einflussbereich des Guten oder in den Einflussbereich des Bösen geben. Weder das Gute noch das Böse können ihn gegen seine Freiheit beeinflussen. Ein Übeltäter kann seine Übeltaten nicht dadurch entschuldigen, dass er die Schuld dem Teufel zuweist, selbst dann nicht, wenn er vom Teufel besessen ist. Man gerät nicht unbemerkt und unabsichtlich in die Fänge des Bösen. Die Freiheit des Menschen zeigt sich in seinem Gewissen. Wer sein Gewissen nicht bilden will, macht einen Schritt in die falsche Richtung. Sein Gewissen nicht zu bilden bedeutet, der eigenen Freiheit keine Sorge zu tragen. Das Gute macht frei, das Böse versklavt. Das Böse führt immer tiefer in die Abhängigkeit und in die Lebenslüge hinein. Die Freiheit ist die Würde des Menschen, die er nicht aus sich selbst hat, sondern die ihm von Gott gegeben wurde. Der Mensch, der sich in die Fänge des Bösen begibt, entwürdigt sich selbst.